Hallöchen, ihr Lieben. Könnt ihr es glauben? Ich habe mal wieder zur Abwechslung nach einem guten Dreivierteljahr einen Mann bei mir auf der Couch sitzen, mir gegenüber im Podcast. Und zwar unterhalte ich mich heute mit Florian Maschmeyer. Und Flo ist Hauptkommissar und hatte vor 4 Jahren die Diagnose Hodenkrebs. Und darüber unterhalten wir uns heute, weil er heute krebsfrei ist. Und ja, wie er mit dieser Diagnose damals umgegangen ist, was ihn alles beschäftigt hat, wie er selber sich gesehen hat, wie er sich heute sieht. Es ist ein so berührendes, spannendes Gespräch geworden. Ich wünsche euch so viel Spaß und es hat mich selber sehr berührt und auch am Ende ist es nochmal sehr emotional geworden und ich freue mich einfach, diese Podcast-Folge mit euch zu teilen und wünsche euch jetzt viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Girls on the Dance Floor. Hier geht es um Bewegung, Mut und Verbindungen. Mut, sein Mindset zu bewegen und Verbindungen zwischen Menschen und vor allem die Verbindung zu deinen Potenzialen. Wir wechseln gemeinsam die Perspektive. Wir lassen das los, was uns nicht mehr dient. Und wir stärken alles, was uns glücklicher und selbstbestimmter werden lässt. Ich werde dir inspirierende Menschen vorstellen, die mich auf meinem Weg geprägt, inspiriert und begeistert haben. Es geht um jede Menge Bewegung. Bewegung zu deinem glücklichsten Du. Wir stretchen in dir, was dich noch zurückhält. Wir steigern alles, was dich in Bewegung bringt und dir Energie schenkt. Und dabei feiern wir unseren absolut Lieblingsmuskel, den Lachmuskel. Und ich freue mich jetzt auf dich und unsere Reise. Let's dance! Woo! Hallo, Hallöchen. So schön, dass du da bist.
Hallo Vanessa, danke, dass ich da sein darf.
Jetzt haben wir schon die ganze Zeit geplaudert und dann dachte ich, ach so, jetzt sollte ich vielleicht mal kurz auf Aufzeichnung.
Und ich habe gerade gedacht, wie cool, wir sind gerade so im Flow. Das kannst du gleich alles mit reinnehmen.
Ja, ne? Ist das cool. Ja, das ist total gut. Ja, also es ist total schön, dass du hier bist und es geht heute um, ja, so deine Lebensgeschichte und wir waren eben gerade schon mittendrin, weil du erzählt hast, du hast 2 Kinder, du hast 2 Söhne.
Ja, genau.
Dicht beieinander, ja. 16 Monate, ganz krass. Ja. Und erzähl mir einmal ganz kurz, deine Kinder waren klein, beides Wickelkinder, was passiert, was ist damals passiert?
Ja, Vincent kam ja Mitte August zur Welt. Es war eine heftige Zeit. Also man kennt es ja, das ist einfach die Rush-Hour des Lebens. Du bist gerade am Aufbauen und es hast 1000 Projekte. Wir haben noch eine Wohnung nebenher saniert, das habe ich vorher nicht gar nicht gesagt. Dann hatte auch noch meine Schwester eine Schreckensdiagnose, das habe ich auch noch nicht gesagt, nämlich die hatte einen Gehirntumor. Und mit einer anfangs sehr schlechten Prognose. So. Und wir wussten sowieso nicht, wo oben und unten ist. 2 Wickelkinder zu Hause, Schlaf. Der erste war schon echt ein schlechter Schläfer. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinen Kids. Hast du 2 oder 1 Kind?
2 Jungs.
Du hast 2 Jungs. Also es ist schon eine Foltermethode. Wenn ein Kind irgendwie gefühlt jede Stunde aufwacht und du gar keinen Rhythmus mehr im Schlaf hast und gar keine Tiefschlafphase mehr hast, und bist auch irgendwann so angespannt, brauchst selber wieder länger einzuschlafen und runterzukommen. Naja, wir kamen im Juni zurück aus einer Elternzeit, aus der ersten, mit unserem Großen. Da waren wir ein Vierteljahr auf Mallorca. Das war die beste Entscheidung
Ach,
ever.
Cool.
Das war quasi, wir hatten uns immer vorgenommen, die Elternzeit, die sparen wir uns quasi an, also auch Elterngeld. 1 Monat Urlaub, 2 Monate Elternzeit und dann let's go, weg. Wir lieben es, rumzufahren, rumzureisen, neue Kulturen zu erkennen und so weiter. Naja, du weißt, 21 Corona, Lockdown, es ging erstmal gar nichts. Wir hatten zu Hause Reiseführer von angefangen Norwegen, Schweden, über Griechenland, Frankreich, Spanien und irgendwann haben wir gesagt, okay, das Erste, was aufmacht und möglich ist, das machen wir. Na, so waren wir dann in Mallorca. Und in Mallorca habe ich dann schon gemerkt, da war Caro ja auch schwanger, dass ich zwar keinen Stress habe, aber nicht mehr so viel Power habe. Ich habe das halt irgendwie ja auch auf den Schlaf geschoben. Und ich habe mich ja auch immer über Energie und Leistung definiert. Also es gibt bei mir quasi kein Tief und ich bin da auch relativ hart zu mir, dass ich sage, naja, geht schon, push dich durch. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, ja, ich hatte nicht mehr die Energie, die ich sonst hatte. Naja, dann sind wir eben zurück. Ich habe einen neuen Job angefangen und ich habe schon gemerkt, ich hatte ja Hodenkrebs, dass sich eben ein Hoden irgendwie von der Größe her ordentlich entwickelt hatte. Und das habe ich dann so weggedrückt irgendwie und dachte, naja, passt schon. Vielleicht ist das ja so im Alter, ich meine, da war jetzt Anfang 40, keine Ahnung. Glaub's ja auch nicht. Wenn du das googelst, dann kommt sowieso immer, ja, sie haben Hodenkrebs und so. Da habe ich mir gedacht, ach ja, was soll mir passieren? Naja, es war dann aber eben so, dass meine Schwester die Diagnose bekommen hatte und dann der Druck so ein bisschen. Der dringende Wunsch von meiner Frau da war, Flo, geh bitte endlich mal zum Urologen, lass es abchecken. Und ich sag halt, wie es war. Ich trage halt immer Kastenshorts und so. Und der linke Hoden war mittlerweile schon so fast gro so groß wie ein Hühnerei und ist dann immer aus der Hose rausgerutscht irgendwie. Und dann dachte ich mir auch, ja, okay, dann gehst du aber zum Urologen. Naja, pro forma. Montagmorgen rufe ich da an und sage, ja, es geht nur um eine Abklärung. Ich möchte kurz meinen Hoden anschauen lassen. Ist bestimmt alles gut. Aber dann habe ich zumindest die Sicherheit. So, ja, wann kriege ich den Termin? Ach, kommen Sie gleich vorbei. Okay, super. Bin gleich vorbei. Ich war im Dienst, habe meine Uniform ausgezogen, bin hingegangen. 10 Minuten, kam auch sofort dran. Dann leg ich mich hin, das erste Mal beim Urologen. Ja, dann nimmt er seinen Ultraschall und fährt so hin, so, ich schaue auf den Bildschirm, du erkennst natürlich gar nichts, nur so ein Gekrissel. Jetzt mittlerweile kenne ich die Bilder. Und dann sagt er nach 2 Sekunden, ja, das ist Krebs. Der muss raus, tut mir leid. Sie können rausgehen und einen OP-Termin ausmachen. Genau. Und genau wie jetzt steht erstmal die Welt still und denkst dir, hä? Wie jetzt? Der hat das gerade echt gesagt. Und du denkst dir, ey, Scheiße, in welchem Film bin ich gerade? Du denkst, Krebs? Ja. Und denkst sofort an die Family, natürlich. Denkst, du hast da zu Hause 2 Kinder. Krebs verbinde ich auch immer mit Schmerz, Leid, Schicksal, Abschied, Tod. Und wahrscheinlich viele. Und ich habe mir gedacht, ich wollte doch meine Kinder groß werden sehen. Naja, aber dann bist du eben, und dann so, jetzt stehen sie mal auf und wischen sich hier dieses Kontaktgel runter und so. Ich so, der hatte gleich den nächsten Patienten am Start und irgendwie habe ich mir gedacht, hey, kannst du mich mal auffangen, bitte? Das ist gerade eine der heftigsten Nachrichten in meinem Leben. Wäre schön, wenn du jetzt einfach mal irgendwie dir noch 3 Minuten Zeit nimmst und mir irgendwie erklärst, was jetzt los ist. Ja, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ja, der hat alles gut gemacht. Weil der kann dir in den 3 Minuten gar nicht alles das sagen, was du bräuchtest. Das wäre zu dem späteren Zeitpunkt dann richtig. Naja. Dann war ich vorne an der Rezeption gestanden und sag ich, ja, ach, die wussten schon, ja, wir telefonieren gerade im Krankenhaus. Der Termin ist übermorgen. Puh. Also OP. Ja, der muss sowieso raus. Okay. Ja, kann man nicht irgendwie gucken und erhalten oder? Nee. Sie können sich nur überlegen, ob Sie so ein Silikonimplantat haben wollen für die Optik oder nicht. Das würden wir dann einsetzen bei der OP. Aha. Okay. Und dann bin ich zurückgegangen. Irgendwie wie so halb in Trance durch unsere schöne Neustadt. Und habe irgendwie versucht, ein bisschen normal zu sein. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt schon das Gefühl, jeder sieht mir irgendwie an, was los ist. Ja, also ich habe das schon so richtig, ich dachte, ich strahle es so richtig aus. Und wollte aber dann wieder stark sein und sagt, okay, ja, dann geh einfach den Weg. Vergiss das Emotionale. Hilft ja eh nichts gerade. Und an die Ursachen zu denken oder wie auch immer, hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben zu dem Zeitpunkt, sondern nur noch, okay, zu Hause angerufen oder bin ich WhatsApp geschrieben. Ja, meine Frau informiert, ganz kurz. Und für die ist natürlich auch eine Welt zusammengebrochen. Die hatte zu Hause zwei Wickelkinder, das waren irgendwie 20 Windeln am Tag und alle 2 Stunden hat sich einer angespuckt. Da steht ja sowieso das Wasser bis zum Hals quasi an
Ja,
Arbeit.
vor allem dein Kleiner war 2 Monate
Ja, klar,
alt, ne?
komplett. Wollte nur rumgetragen werden, war noch an der Brust und ja, und dann sagt Rote Flo an und sagt, ja, er hat übermorgen OP-Termin. Genau. Eine halbe Stunde später saß ich bei meinem Chef und habe ihn dann so ein bisschen provokant, so eine Krebsbroschüre, die ich aus dem Wartezimmer mitgenommen hatte, so hingeknallt. Weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Und so, nee. Von der Deutschen Gesellschaft für Krebsforschung knall ihn die quasi so hin. So, ich bin da mal weg. Ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, ich habe Krebs. Und interessant war, da ging es mir eigentlich auch wieder darum, hier quasi so ein bisschen hart zu sein und den anderen noch so ein bisschen zu schocken mit dem, wie tough ich das mache. Und eigentlich habe ich überspielt, wie vollkommen aufgelöst ich war. Ja, genau. Da bin ich nach Hause. Und da war noch beim Hausarzt, dann braucht noch so Blutwerte und so weiter, organisatorisches, noch zu Hause zwei, drei Sachen organisiert. Und dann ging es ja schon am nächsten Tag in der Früh ins Krankenhaus. Ja, genau.
Ganz schön krass. Also das ist ja auch so, finde ich, die größte Angst, die man hat, wenn man Kinder hat, dass man selber irgendeine Diagnose bekommt. Also, weil man, genau was du sagst, man möchte ja für die Kinder da sein, man möchte stabil sein, weil was ist denn, wenn ich ausfalle? Und dass dann aber nicht die Zeit dafür ist, zu gucken, wie fühle ich mich eigentlich? Was darf ich eigentlich jetzt noch angucken? Sondern es war so mechanisch, okay, das ist die Diagnose, das wird jetzt gemacht. Und dann, wa was war denn dann? Also dann kam die Operation. Wann hast du dich angefangen, mit dir zu beschäftigen? Weil du hast ja schon erzählt, du hast dich ja schon mit persönlicher Weiterentwicklung vorher beschäftigt. Du warst ja auch schon mal selbstständig und hast dich, da war ja schon irgend so ein Gefühl, weil du hast ja schon ganz viel von, da waren Emotionen. Die habe ich weggedrückt. Also das konntest du ja alles schon irgendwie benennen, oder?
Nee, ich muss ehrlich sein, ich habe es in der Theorie gewusst und bin ja immer noch in dem Prozess drin. Ich kann es nicht sagen, Mensch, super, alle Verhaltensmuster, die mir selbst geschadet haben, ja, also meine Verhaltensmuster, mit meinen Verhaltensmustern habe ich mir selbst geschadet. Da gibt es noch ein paar andere Sachen. Das ist jetzt nicht so, dass ich da alles weiß und ich weiß es vielleicht schon. Also ich weiß es in der Theorie und Stück für Stück entwickle ich mich hier weiter und mache immer wieder so einen nächsten Step. Und das, ja, das sind immer wieder so Situationen auch von, teilweise sogar von außen. Ich mache ja gerade so ein paar Videos und berichte einfach so auch ein bisschen von meinem Werdegang, was ich so mache. Und mein großer Sohn, der ist da immer mit dabei, weil er ist immer gern mit dabei, will immer mitmachen und Und das ist auch interessant für mich, weil ich lasse ja die Kamera dann laufen und dann sehe ich zwischendrin, wie ich mit meinem Sohn rede und denke mir, Scheiße, das hast du jetzt, du warst jetzt gerade nicht wirklich so. Ja. Also da erkenne ich dann immer wieder Muster und Verhaltensweisen mehr drin. Da denke ich, ah, da bin ich schon längst drüber und ich bin schon eine viel einfühlsamere und echtere und offenere und wärmere Persönlichkeit und Charakter als vorher. Und dann sehe ich, wie schroff ich manchmal bin, ja, obwohl ich das gar nicht will. Und hätte ich es nicht auf Video, hätte ich es auch, das wäre ein komplett blinder Fleck von mir. Ja. Hätte ich gar nicht erkannt. Und ja, die Frage war, wann habe ich quasi angefangen, das zu erkennen? Das Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt mich ja schon ewig. Also Anfang 20 habe ich Bücher von Tony Robbins gelesen.
Ach echt?
Ja, ich
Ah,
habe
den liebe ich ja.
mein erstes Buch in dieser Richtung war Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman. Ich hatte keine Ahnung so wirklich, worum es eigentlich geht, aber irgendwie hatte ich so ein Gefühl, liest es und es tut dir gut. Ja? Und auch das Thema Psychologie, Entwicklungspsychologie, Verhaltenspsychologie hat mich schon immer interessiert. Ich habe in der Forst auch den sozialen Zweig gemacht und das waren eigentlich die Fächer, die mir am meisten gegeben haben. Ja? So, und dann ging es eben weiter. Also mit Robert Betz und dann im weiteren Verlauf die ganzen Speaker, Gedankentanken, jetzt Greater, kennt man ja. Verschiedene Seminare, Bodo Schäfer, Jürgen Höller, Tobi Beck und noch viele mehr. Und ich dachte eigentlich immer, ja, ich habe schon so viel gehört und ich weiß schon so viel. Und was mir nach der Diagnose oder nach der OP dann klar war, okay, ich möchte das ganzheitlich angehen. Aus der Theorie. Also Body, Mind, Soul. Und dementsprechend war es mir eben wichtig, dass ich das alles ziehe, was die Schulmedizin hergibt. Habe mir noch eine zweite, eine dritte Meinung von echten Experten eingeholt. Weil bei mir ging es nämlich darum, Hodenkrebs ist sehr, sehr gut erforscht. Und ich hatte die Wahl zwischen einer Chemo oder nicht. Es gibt so in den Leitlinien gibt es eben diese Diagnose, die ich genau hatte. Und da konntest du eben als Patient entscheiden selber, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Brauche ich es für mich, für meine Sicherheit oder nicht? Und da muss ich auch sagen, meine Frau und ich, die hat wirklich richtig Gas gegeben, die hat Bücher eingekauft, alles, was es aus dem Bereich gibt, so wie Himbeeren mögen keinen Krebs und so weiter. Dann alles über Psychosomatik von Rüdiger Dahlke und so weiter. Und dann habe ich mich eben dazu entschieden, nee, ich möchte diese Chemo nicht. So. Dann ging es aber auch darum, noch weiter zu gucken, was gibt es denn noch quasi an medizinischer Hilfe, die mir vielleicht gut tut. Ich wollte einfach quasi, bin ja strukturiert und organisiert und möchte ja auch nichts auslassen. Und dann war ich noch bei dem Arzt, der ist quasi ein klassischer Mediziner und hat jahrelang traditionelle chinesische Medizin studiert. Und der hat dann nur meine Zunge angeschaut. Bei dem war ich. Macht auch viele Krebspatienten. Und der hatte aufgrund seiner Art tatsächlich schon eine sehr heilsame Wirkung. Ja? Und hat mir wieder so ein paar Sachen mit an die Hand gegeben und er hat auch gesagt, na, also waren schon Sachen vorher. Weil man sieht anscheinend aufgrund des Anpressdrucks der Zunge an die Zähne, wie du mit Stress umgehst zum Beispiel. Ob du angespannt bist. Willst du auch eigentlich ungern hören, zumindest wie ich. Also ich will eigentlich eher von außen reflektiert bekommen, hey, wie cool bist du und wie stark und Mensch, Wahnsinn, wie du alles machst. Und dann sagt er, nee, da hast du Themen. Der hat sich nicht genau benannt und das war auch nicht seine Aufgabe. Der hat mich dann auch schon so auch ein bisschen so in die Richtung geschubst. Da habe ich von dem Tinkturen bekommen und auch noch Hinweise, welche Ernährung gut wäre. Und der hat damals auch sehr eindrücklich gesagt, wie wichtig Omega-3 ist. Witzigerweise, das Thema hat begleitet mich, das wusste ich schon Jahre vorher, jetzt vor 4 Jahren, und aktuell ist es ja wieder bei mir ein ganz wichtiges Thema, dass ich auch, auf das ich auch ja, von Herzen her aufmerksam mache. Und dann war irgendwie klar, okay, ich habe jetzt quasi schulmedizinisch und darüber hinaus in der Komplementärmedizin alles abgefrühstückt, habe natürlich noch nebenher geschaut, wo gibt es Angebote, wo gibt es Gesprächskreise, wo gibt es Leute, die einen an die Hand nehmen und einen so ein bisschen da durchführen. Und da war ich relativ überrascht, weil da habe ich nichts gefunden. Es gab eine Facebook-Gruppe, also hodenkrebsspezifisch. Aber so richtig hilfreich empfand ich es jetzt nicht. Und dann gab es noch eine Frau von dem Professor aus dem Klinikum, die hat dann solche Sachen angeboten wie Waldbaden, ja, und Gesprächskreise. Und dann habe ich mir gedacht, ja, super. Das nehme ich jetzt einfach mal wahr. Ich hatte Waldbaden, wenn du mir gesagt hast, du gehst in den Wald und atmest Terpene ein und verbindest dich mit der Natur, hätte ich gesagt, okay, soll ich dir jetzt mal kurz nachgucken, welche Apotheke zu dieser Stunde offen hat, weil die haben bestimmt irgendwas gegen deine Schmerzen. Ja. Also, das war für mich noch ganz weit weg. Das habe ich dann gemacht. Da waren 16, 18 Leute. Ich der einzige Mann, nur Frauen, die es gemacht haben. Und das fand ich für die auch total toll. Die waren so irgendwie, es war für die ein schöner Rahmen. Ich habe es nicht geschafft, da so richtig reinzukommen. Es war mir jetzt alles zu, ja, zu, ich weiß gar nicht, vielleicht.
Eso?
Ja, vielleicht esoterisch. Ja, nee, ich habe es mir schon tatsächlich neutral angeschaut und geguckt, irgendwie, wie fühlt es sich für mich an. Also, das konnte ich zulassen. Wir sind ja dann, das war auch im Winter, Schnee lag teilweise, dann auch barfuß über den Waldboden gegangen und so. Und dann wurde im Kreis gemacht und in der Mitte eine Kerze und dann so ein Bild gelegt. Ja, und das war mir zu viel, das stimmt. Das war mir so ein bisschen, auch wenn du gesagt hast, oder hatte ich vielleicht noch eine Klangschale irgendwie noch dabei
Das konnte
gehabt.
dein Verstand
Und da habe ich
nicht
gedacht,
alles.
okay, jetzt, das ist mir jetzt, ich schaue es mir an, aber irgendwie dachte ich mir, ist das jetzt eine Sekte hier, so ein bisschen, oder wie, ja.
Ist das immer noch so oder ist das vor 4 Jahren so gewesen und heute kannst du sowas?
Jein. Also ja, ich gehe unglaublich gerne in den Wald, auch mit meinem Großen, der liebt es, der hat es in sich drinnen. Und es ist jetzt so, dass ich das mehr akzeptieren kann oder mehr sehen kann und mich mehr tatsächlich offen dafür interessiere. Es ist ja für mich ein Unterschied, interessiere ich mich dafür und frage nach, weil ich dem anderen eigentlich nur zeigen will, dass er bescheuert ist oder nicht ganz richtig ist im Kopf. Oder geht es darum, wirklich zu erkennen und verstehen, unvoreingenommen. Ja, und das
Naja, wertfrei zu
richtig.
gucken, was macht das mit mir und kann das vielleicht was machen?
Ja.
Weil unser Verstand erzählt uns ja gerne, bleib mal in der Komfortzone, das ist alles nicht, du bist doch der harte Typ, du kannst doch hier nicht mit 18 Frauen in diesem Kreis sein. Und dann ist natürlich ganz schnell, ist man dann wieder auf so einer Spur, wo man sich nicht die Erlaubnis gibt, vielleicht hilft es ja doch.
Total. Und auch so, wie ich geprägt wurde, ne, habe ich halt einfach so gewisse Typen in Schubladen immer gepackt. Das habe ich schon immer gemacht. Dass ich über Sachen so lange nachgedacht habe, bis ich den Gedanken mit 3 Worten beschreiben konnte. Egal, ob jetzt.
Schublade auf, Stereotyp
Richtig.
rein, Schublade zu,
Richtig.
Verstand hat genug gearbeitet und es ist Energie für alle anderen Sachen
Ja,
da.
und das macht es ja auch leichter. Und gerade
Ja.
mal in meinem Beruf. Ich war ja auch jahrelang in München, auch im Streifendienst unterwegs, auch als junger Kerl. Da brauchst du sowas. Das gibt dir Sicherheit und Halt. Du kannst gar nicht so lange über jeden Fall nachdenken, weil die Taktung so hoch ist. Du würdest ja durchdrehen, wenn du über jeden Fall, über jeden Kontakt mit Menschen, die auch häufig in psychischen Ausnahmesituationen sind, dann nochmal reflektieren würdest. Ja? Das schaffst du. Das ist ja gut, wenn du überhaupt Raum schaffst für die krassen Sachen. Kontakt mit Toten, mit Leichen, eine Übermittlung von der Todesnachricht und so. Das sind die Fälle, die dann angesprochen werden, ja, aber nicht so dieses Geplänkel quasi vorher. Das ist Standard oder das muss Standard sein, weil du hast gar nicht den Raum dafür, das alles so zu reflektieren. Naja, mir war auf alle Fälle klar, oder ich hatte das Gefühl, klar war es mir noch nicht so richtig, dass es vielleicht auch ein seelisches Thema ist, weil ich mir gedacht habe, hey, warum trifft mich das jetzt mit dem Hodenkrebs? Mir ist klar, ich habe gewisse Risikofaktoren. Ich hatte als Kind quasi so einen Hochstand, so ein schlüpft quasi der Hoden in die Leiste rein. Dann ist der Hoden, dann ist es dem häufig halt zu warm. Und das hatte ich. Das hat damals irgendwie keiner so richtig gewusst oder darauf geachtet. Es hätte vielleicht geholfen, aber nicht jeder, der sowas hatte in der Kindheit, kriegt nach Hodenkrebs. Und ich dachte, dass ich ja schon immer recht gesund zu mir war. Also ich habe nie geraucht. Ja? Alkohol habe ich erst angefangen. Ich hatte mein erstes Bier, habe ich mit 30 in der Disco gekauft. Hier so ein 0,33 Becks. Das erste Bier. Also, und auch sonst immer Sport gemacht. Ernährung überwiegend sehr gesund. Auch das ist ja auch eine Frage, wie du es dir leisten kannst oder willst tatsächlich. Da hatte ich in den Frühjahren ja noch nicht so den Switch, weil ich da eben das Geld eher für andere Sachen auf die Seite gelegt habe. So der deutsche gesellschaftliche Traum, Auto, Haus, Eigentum und so weiter. Ne? Naja, und dann wusste ich, okay, es ist wahrscheinlich noch irgend so ein, was in mir drinnen, dass ich auch ein Stück weit selbst dafür verantwortlich bin oder meine Denkmuster dazu geführt haben, dass ich diesen Krebs bekommen habe. Genau, und dann war ich beim Rüdiger Dahlke, also bei seiner Frau, und habe da eine Therapie gemacht. So eine Traumtherapie, und du wirst quasi geführt in den tieferen Bewusstseinszustand, wirst du geführt. Und auf dieser Reise, und die Bilder, die dir der Therapeut gibt, der schreibt ja dann mit, da spricht die Seele zu dir. Und danach wird dann einfach auch das im Halbtraum Erlebte ausgewertet. Du brauchst ja auch jemanden, der es deuten kann. Ne? Was hat das für eine Bedeutung? Wofür steht die Frau im Rock auf der Brücke oder so. Ne? Genau. Und dann habe ich das erste Mal im Leben Mandalas ausgemalt. Ich war 2 Wochen weg, auch 2 Wochen weg von der Family. Was auch ein Entwicklungsschritt war, ein harter Schritt für mich, dass ich sage, ich nehme jetzt wirklich die Zeit für mich. Und ich weiß ja, wie hart es ist, mit 2 Kindern zu zweit und zwei kleine Kinder dann alleine. Puh, das ist natürlich eine echte Challenge. Und da habe ich mich aber, ich habe zu mir gesagt, ja, das ist auch wichtig, weil es mir in meinem weiteren Wohlergehen und meiner weiteren Energie dient und auch meiner Familie. Wenn es mir dient, dient es auch meiner Familie. Ja, und dann.
Das haben wir nicht so richtig gelernt, ne? Wenn es mir dient, dient es meiner Familie, sondern es ist ja egal, ob Vater oder Mutter, wenn man diese Rolle hat, dann denkt man immer sofort erstmal an die Kinder und an den Partner und dann steht man irgendwie ganz hinten an. Und es sollte eigentlich andersrum sein, fill your own cup first, damit wir die Energie und das, was du vorhin meintest, dass wir die haben, um dann auch wieder präsent zu sein, da zu sein, gesund zu sein. Es ist wahnsinnig schwer, da hinzukommen.
Absolut. Es ist eine Riesen-Challenge. Und Man kann es auch wissen, das hat ja jeder schon gehört, ne? Nimm dir Zeit für dich, lass dir Zeit für dich, schau auf dich, tu, was dir gut tut. Das hat jeder schon tausendmal gehört.
Ja.
Aber wie viele machen es denn dann? Und dann findet man, also ich habe auch häufig dann die Ausrede gesehen, nee, ich nehme jetzt nicht die Zeit für mich, weil ich bin ja dann für die Kinder da und wurschtel irgendwie rum. Und habe vielleicht aber auch nicht den Konflikt mit meiner Frau und sage, ich gehe jetzt raus, weil ich muss mal eine Runde gehen oder so. Und die sagt, war jetzt echt jetzt, weil, ne? Und dann sagst du, ja, ist ja gut, wenn ich hier bin. Und dann gibst du dir quasi, dann verdrängst du diesen Impuls. Du weißt eigentlich, dass es gut für dich wäre. Aber dennoch ist es gut, weil du machst ja was anderes. So wie, wenn du sagst, okay, du machst jetzt nicht die Steuererklärung, die wirklich wichtig wäre, aber du saugst, ne? Bloß bei der Steuererklärung, da kommt dann irgendwann jemand und sagt, hey, Termin, bei dir selbst, wenn du nicht auf dich achtest, wenn die Seele, die hat ja irgendwie, dein Inneres hat ja eine ganz leise Stimme. Das ist ja nicht laut. Und da gibt es ja diesen Spruch, den ich auch schon kannte vorher, aber langsam wirklich verstehe, wie er gemeint ist. Sag du es ihm, auf mich hört er ja nicht, sagt die Seele zum Körper. Und damit ist eigentlich alles erklärt. Damit sind eigentlich alle Symptome oder nahezu alle Symptome in Krankheiten und die Dinge, die passieren. Ja? Ich wurde mal zusammengeschlagen, ja, 2011, richtig heftig. Und all diese Dinge, die passieren genau aus dem Grund.
Ich finde das so interessant, weil du ja gesagt hast, dass du deiner Seele so ein bisschen auf die Schliche kommen wolltest und Body, Mind and Soul zu verstehen, okay, wozu bekomme ich den Krebs? Was ist das? Was will mir der Körper sagen? Hast du darauf eine Antwort bekommen? Was wollte dir der Körper sagen?
Ja, es ist interessanterweise, wenn man sich meine Körperhälften so anschaut, ja, und wo ich was hatte, dann war es überwiegend die linke Seite. Es ist interessant. Da bin ich eben dein Rüdiger Dahlke drauf gekommen. Mit 6 Jahren habe ich beinahe die beiden Finger hier verloren, weil ich in eine laufende Kreissäge reingelangt habe bei meinem Papa. Ich hatte links eine Krampfader. Ja? Ich habe meinen linken Hoden verloren durch Krebs. Ich wurde, das habe ich gerade erwähnt, massiv zusammengeschlagen. Eine Gruppe von Leuten hatte eine dreifache Nasenbeinfraktur, Platzwund und so weiter. Und links eine Mittelgesichtsfraktur. Wurde dann halt mit Metall und so weiter wieder der Knochen zusammen, also auch links. Und da bin ich dann eben auch drauf gekommen in der Therapie. Und dann wurde mir gesagt, ja, links ist die weibliche Seite, die will gesehen werden. Dann dachte ich mir, wollt ihr mich verarschen oder was? Also, was soll denn das jetzt? Ja? Was ist denn das jetzt für ein Schwachsinn? Ja, das ist doch, können wir jetzt bitte mal was Vernünftiges machen und nicht sagen, dass meine weibliche Seite gesehen werden will. Ich bin ein Mann. Ja, und zwar ein ziemlich toller und guter und Mensch, was ich alles kann. Ich habe es hier in der Theorie gesagt bekommen, aber ich habe es nicht verstanden. Und erst jetzt, die letzten, ich will gar nicht sagen Jahre, sondern vielleicht Monate, verstehe ich, was damit gemeint ist. Nämlich das Thema toxisches Mindset. Das ich komplett in mir aufgesogen hatte. Komplett. Diese ganzen Klassiker und Stereotypen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Halte durch. Beiß die Zähne zusammen. Ich hatte so ein Mindset. Ich wusste, wenn du mich in ein Flugzeug steckst und es stürzt ab und alle sterben und einer überlebt, dann bin ich das. Dieses Mindset hatte ich. Was ich aber nicht verstanden habe, Du gehst auch aus einem Absturz oder einer Herausforderung nicht raus, schüttelst sie ab und es geht weiter, sondern das macht was mit dir. Und dadurch, dass ich dieses Mindset hatte, habe ich auch immer wieder Sachen in mein Leben gezogen, um mir das zu beweisen, dass es stimmt. Ja? Also ich war genau in dieser Resonanz mit harten Erfahrungen, die ich in mein Leben gezogen habe, damit ich mir beweise, wie hart ich bin und dass ich es schaffen kann. Und habe mir hier, ich bin auch ein Challenge-Typ, immer noch, und habe mir halt hier wirklich immer hier Riesenprojekte rangezogen. Also selbst das Haus, in dem wir jetzt wohnen, habe ich vor 10 Jahren gekauft. Das war, ist 100 Jahre alt. Seit den 60er Jahren wurde da nichts mehr drin gemacht. Ich bin ja kein Handwerker, ne? Ich bin Beamter und Erfahrung, Wände streichen und Laubsägearbeiten, 4. Klasse. Und ich gehe rein und sage, ja, das mache ich. Das kriege ich schon hin. Eine Komplettsanierung, also vollkommen, ja. Und viele haben, auch aus meinem Freundeskreis, haben den Kopf geschüttelt. Und dann, der Flo, der hat das sich jetzt übernommen. Der ist da vollkommen, der kennt seine Grenzen nicht. Und ich dachte mir, Leute, erstens, ich werde es euch beweisen, dass es funktioniert. Und dann, wie könnt ihr so wenig hinter mir stehen? Und da bin ich ja täglich über meine Grenzen hinausgegangen. In der Früh um 5 aufgestanden, bin von Landshut nach München gependelt, 1,5 Stunden, mit dem Auto zum Bahnhof, vom Bahnhof Münchner Hauptbahnhof, dann da mit der U-Bahn, 3 Stationen, mit der Straßenbahn und dann noch ins Büro gegangen. Und das jeden Tag. Während der Zugfahrt noch geschaut, Mensch, wie geht verputzen? Ja, ich musste ja auch Geld sparen. Das war eine riesen finanzielle Herausforderung. Ja, noch Sachen bestellt, die ich brauchte und dann um 4 rausgehetzt aus dem Büro, schnell gelaufen. Ich habe meine 8 Stunden voll bekommen, zum Glück. Rückwärts zurückgefahren, am Auto umgezogen, ab zum Bauhof, noch Sachen weggeschmissen, dann auf die Baustelle bis um 9. Dann zu Caro gefahren, zu meiner Frau oder zu meiner jetzigen Frau. Also, ja, gegessen, geduscht. Ja, so war's. Das halt auch über 2 Jahre. Und da dachte ich auch, wie krass ich eigentlich bin, wie tough ich bin. Und ich habe auch wahnsinnig viel geschafft. Und natürlich auch meine Mutter und alle anderen sagen, Mensch, mach mal eine Pause, achte mal auf dich. Ja, du musst doch nicht immer so viel, du bist doch schon und so. Und denkst dir, nee, du bist gar nicht. Das. Und ich habe mich natürlich auch unter Druck gesetzt, ne? Mit dem Riesenprojekt und auch monetär zweimal nachfinanziert, war das erste Mal in roten Zahlen, habe dann noch heftiger gestrampelt. Und es gibt auch diesen Spruch, oder diese Metapher fürs Weitermachen, wenn du zwei Frösche in ein Glas oder ein Fass mit Milch reinschmeißt. Dann geht der eine unter, weil er irgendwann aufgibt und ertrinkt, und der andere strampelt so weit, bis es Rahmen wird und fest wird und kann dann rausspringen. Und ich war der Typ, es war schon Rahmen und ich hätte schon rausspringen können und schaue dann so außen, hey, guck mal, wie tough ich bin. Ich kann immer noch. Also, ja, vollkommen selbstzerstörerisch eigentlich. Und das sind einfach dann noch die Themen, die dann. Ja, durch den Krebs war ich dann gezwungen, dass ich wirklich runterkomme. Ja, jetzt habe ich lange geredet.
Nee, das ist ja auch total schön. Also ich glaube, jeder, der das hört, kann das total nachvollziehen, weil gerade wie du es schilderst, da findet sich bestimmt der ein oder andere wieder, weil wir haben ja Kindheitsprägung, wir haben ja Themen irgendwann übernommen, wir sind wahnsinnig verantwortungsbewusst, wir haben so einen inneren Antreiber, der sagt, sei schnell, sei stark, sei perfekt. Und am Ende sind wir ja alles Menschen und genau das, was du vorhin gesagt hast, dass die Seele zum Körper sag du es ihm oder zeig du es ihm, es ist ja genau das. Die Seele hat manchmal, wenn wir diese leisen Töne nicht hören, gerade weil sie so übertüncht sind und so überladen von dem Geröll, von all den Erfahrungen und auch unsere Glaubenssätze, die unser ganzes Leben mitschwingen, dass da einfach dann kein Raum ist. Und erst wenn was Schlimmes passiert, bei mir war es halt mein Kinderwunsch, der unerfüllt war viele Jahre. Ich hätte, wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht die Person, wäre ich nicht losgegangen, wäre meine Mutter nicht währenddessen auch noch gestorben, als dann der vierte Kinderwunsch geklappt hat, dann wäre das alles, ich wäre nicht heute die Person. Und bei dem einen, und ich habe neulich einen Post gemacht, Männer erkennen es durch den Schmerz, Frauen oder Männer gehen los, wenn es schmerzt, Frauen gehen los, wenn die Sehnsucht zu groß ist, dann gehen wir in die Veränderung, dann sind wir bereit, überhaupt mal hinzugucken. Und ich kenne auch jemanden, einen Bekannten von mir, der hatte Krebs und der saß nicht so da wie du heute, sondern der meinte, weitermachen. Wir stehen wieder auf, wir machen weiter, wir machen dich hier. Und es ist wirklich, und wenn du dich mit dem unterhältst, dann denkst du, das kannst du nicht ernst meinen. Bitte, bitte, guck es dir an. Aber er ist noch nicht so weit. Vielleicht braucht es noch was Krasseres in seinem Leben. Aber genau das, weil dieses, ist das für dich, ich bin nicht immer stark, oder dieses Bild von dir selber, das war ja in Zement gemeißelt. Und durch diesen Krebs wurde das Fundament ja, kam das ja ins Schütteln. Also wie hast du dich gefühlt, als für dich klar war, okay, krass, dass die Wahrheit, die ich mir bis gestern erzählt habe, ist das wirklich die Wahrheit und macht die mich eigentlich gesund oder ist das eigentlich das, was mich krank macht?
Nee, also bei mir war das so, ich hab's ja nicht sofort kapiert. Also ich hab ja dann auch, war ja wie gesagt beim Dahlke und hatte ja das theoretische Wissen, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben. Du weißt es eigentlich, aber du fühlst es noch nicht und du verstehst es nicht richtig. Und du setzt es auch gar nicht so um, logischerweise, weil du es ja halt einfach noch nicht verinnerlicht hast. Du bist es ja noch nicht. Und du musst die Wahrheit, die dir vielleicht rational klar ist, auch erstmal irgendwie eigentlich in dein Ego kriegen. Ja, die Seele weiß es ja schon, aber dein Ego, das pusht dich ja. Und
Das schreit dich an, ne?
ich habe, so gut ich konnte, eigentlich weitergemacht. Ich war relativ schnell wieder in der Arbeit. Ich hatte ja auch eine neue Position angefangen, sehr verantwortungsvoll, komplett, also in dieser Dienststelle ein neues Tätigkeitsfeld. Das kannte ich zwar schon aus früheren Jahren, aber dennoch, das Umfeld war komplett neu, die Kollegen waren komplett neu. Eine sehr wichtige Position. Und da wollte ich ja auch wieder reinkommen und mich beweisen. Und ich habe mich eben entschieden, relativ schnell wieder in die Arbeit zu gehen, weil ich mir gedacht habe, okay, das gibt ja auch irgendwie Struktur und naja. Dazu kam aber eben auch mit den beiden Kindern, dass die super schlecht geschlafen haben. Und was bei mir noch war, was ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig wusste, mein Testosteron war richtig im Keller. Ja, richtig. Und ich habe teilweise geweint auf dem Weg in die Arbeit in der Früh, weil ich nicht wusste, wie ich den Tag aushalten sollte. Ich konnte mich auch schon gar nicht mehr konzentrieren. Da war wieder so ein Punkt. Aus heutiger Sicht denke ich mir, hey, wie bescheuert warst du eigentlich? Für wen bist du da eigentlich in die Arbeit gegangen? Ich war jetzt auch nicht besonders produktiv, weil eigentlich meine körperliche Anwesenheit war schon eigentlich mehr, als ich leisten konnte. Und ja, ich habe es wieder für mein Ego gemacht, um mir zu zeigen, wie hart ich bin und wie, dass ich es ja doch irgendwie gemanagt kriege. Und aus heutiger Sicht denke ich auch, Mann, ey, wie bescheuert. Ja.
Aber wann
Und
kam für dich dieser Moment, wo du gemerkt hast, ich darf anders mit mir reden, ich darf mein Ego, was ja eigentlich nur die Stimme in meinem Kopf ist, die dich pusht. Wann kam der Moment, wo klar war, okay, ich gucke mir jetzt diese Stimme an, wovor sie mich beschützen will? Und wie du dann neue Wege gegangen bist, weil heute bist du ja definitiv anders als damals.
Ja, aber für mich gab es jetzt nicht so diesen Moment und dann war alles anders. Das war ein Prozess. Ich habe ja vorhin schon erzählt, wir reisen ja wahnsinnig gerne und hatten uns ja auch vorgenommen, mit den Kindern viel zu machen. In der zweiten Elternzeit, 22, waren wir dann 3 Monate lang in Griechenland. Und da entstand dann das erste Mal die Idee, als wir andere gesehen haben, wir dachten, Mensch, boah, 3 Monate, klasse, wie viel Zeit wir uns nehmen für die Kinder. Und fanden es richtig großartig, wie viel Zeit wir uns nehmen, was wir da machen. Und dann haben wir andere kennengelernt, die sagen, ach, oh, da müsst ihr schon bald wieder nach Hause, weil wir haben ein Jahr. Und dann haben wir uns angeschaut, wie, hä? Wie ein Jahr? Wie geht denn das? Ihr seid doch gar keine Hippies und ihr seht da ganz normal aus und mit euch kann man vernünftig reden und also auch Leute aus, naja, vernünftigen Berufen, ne? Also, da sagst du, okay, wie geht das? Und war dann auch klar, auch der Alltag danach war super anstrengend. Und anstelle, dass wir irgendwie aufgebaut hätten, fühlten wir uns immer noch mehr ausgezehrt. Und dann haben dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt eine lange Auszeit, 1,5 Jahre. Ja, krass, 18 Monate. Haben eben noch vorher beide viel gearbeitet und gespart, dass es auch irgendwie monetär darstellbar ist, weil es ist ja, wir haben jetzt nicht geerbt oder im Lotto gewonnen oder so. Haben wir gesagt, ja, dann machen wir das. Und ich dachte mir, ja, super, in dieser Zeit werde ich dann auch bestimmt wieder meine Routinen aufbauen und wieder fitter werden und wieder energiegeladener und ich werde wieder mehr Bock haben. Weil es war vorher so ein bisschen eher so ein Überleben halt einfach. Zwar punktuell nach außen immer gezeigt, wie toll ich bin und wie fit und wie super ich alles hinbekomme. Aber wenn keiner hingeschaut hat, dann war es einfach zu viel auch. Naja, und dann sind wir ja letztes Jahr noch nach Teneriffa gefahren mit dem Wohnwagen und dann dachte ich, naja, dann haben wir dann so viel Zeit für uns und dann werden sich schon die positiven Routinen irgendwie ergeben. Die ergaben sich aber nicht. Die kamen nicht einfach so. Also da war schon klar, wir tun was für uns und für die Family. Das war auch schon mal super. Wir hatten weniger Stress. Aber so dieses, jetzt bin ich wieder da. Ja, jetzt, da ist er wieder, der Flo, der Bock hat, der Lust hat, irgendwie. Ich bin auch ein kreativer Typ, der mal wieder Lust hat, irgendwas zu malen oder zu sprühen oder das kam dann so langsam, aber noch nicht so mit Schwung. Und was wir heute zumindest mal gemacht haben, war, dass wir unsere Ernährung wieder richtig gelebt haben, sage ich mal. Ja? Also gar nicht umgestellt haben, sondern wirklich wieder mit mehr Fokus und mehr Ruhe und mehr Zeit. Wir sind auf Märkte gegangen, haben uns da diese fantastischen Avocados geholt für einen Spottpreis mit bester Qualität. Papayas, wir lieben sowas, ja. Und so kam das dann so, Step by Step. Ja? Wie ich dann im Frühjahr hier mir gedacht habe, ja, irgendwie. Ja, ich bin schon weiter, aber so richtig, dass ich dieser Papi bin, der auch nach einem 8-Stunden-Tag nach Hause kommt und sagt: So, Kinder, und jetzt, auf welchen Spielplatz fahren wir oder wo fahren wir mit dem Fahrrad hin und so weiter, da war ich da auch noch nicht, sondern da dachte ich mir, wenn ich jetzt arbeiten würde und ich komme nach Hause, dann will ich erstmal auf die Couch. Dann will ich erstmal meine Ruhe und ich habe noch überhaupt nicht die Power. Und ja, dann kam für mich auch das Thema, ich muss sagen, ich habe bis zum Zeitpunkt auch kaum Sport gemacht. Obwohl ich ein sportlicher Typ bin, ich habe einfach nicht die Kraft und die Energie gefunden, regelmäßig was zu machen, noch nicht mal einen langen Spaziergang. Und dann kam für mich der Zeitpunkt, dass ich dann auch aktiv mich umgesehen habe. Ich habe da mal so einen Post gemacht, irgendwie so, ja, Ja, was mache ich denn jetzt? Weil ich gemerkt habe, krass, jetzt bist du in der Elternzeit und hast aber eigentlich fast einen Burnout irgendwie. Ja. Und erst dann habe ich nochmal hingeschaut und gesagt, okay, was braucht mein Körper? Also der Körper ist für mich erstmal die Basis für den Rest. Also du musst deinem Körper das geben, was er braucht, um quasi liefern zu können, um da zu sein, um präsent zu sein, um stark zu sein. Was braucht er? Da habe ich mich mit dem Thema Mikronährstoffe beschäftigt. Mit dem Thema Omega-3 beispielsweise. Weil es ist nicht so, dass du alles sofort umstellst und alles ist anders. Es ist Step by Step. Und ich habe für mich erstmal die Energie gebraucht, um von der Couch wegzukommen und aufzustehen und erstmal spazieren zu gehen. Das habe ich erstmal gebraucht. Und das hat dann aber auch funktioniert. Also ich habe dann den Schwung
Und
gefunden.
waren das dann die Mikronährstoffe?
Für mich ja. Das ging für mich einher. Also natürlich war es auch die bewusste Entscheidung, okay, ich mache das jetzt. Und ja, wir haben dann in der Ernährung nochmal nachgeschraubt und haben gesagt, nee, wir verzichten jetzt nahezu komplett auf Fleisch und wenn dann halt nur beste Qualität. Also wir essen fast aktuell gar kein Fleisch mehr. Wo ich auch immer vor, also ich, wenn es irgendwo einen guten Burger gibt, dann hole ich mir den schon, da habe ich schon Bock drauf, wirklich. Dann schaue ich aber auch vorher und frage den Typen, der die berät, du, woher kommt denn das? Na, und wenn für mich das nicht nachvollziehbar ist oder so, dann lasse ich es. Aber auch das Thema, genau, und dann ja, viele Sachen, die wir auch schon vorher wussten, ja, eine große Vielzahl an frischen, unverarbeiteten Gemüsesorten in den Alltag zu integrieren. In Ergänzung mit ausreichend Flüssigkeit, mit Mikronährstoffen, auch Entgiftung, hatte ich vorher auch noch nie gemacht. Hättest du mir mal gesagt, dass ich so einen Löwenzahnwurzeltee trinke, hätte ich auch gesagt, okay. Und jetzt klebst du gleich Engelsbilder an die Fenster oder wie? Habe ich jetzt noch nicht, wer weiß. Aber
Das kommt als nächstes nach den Mandalas.
jetzt kommt er dazu. Nee.
Aber das Interessante ist ja immer, dass wir so schnell in der Bewertung sind, weil wir es uns dadurch natürlich leichter machen. In dem Moment, wo wir nicht, brauchen wir ja nicht mehr drüber nachdenken. Finden wir albern, Haken hinter, müssen wir nichts mit zu tun haben. Aber wenn man dann merkt, ja gut, aber was, wenn es mir gut tut? Ja, was denken die anderen? Also es sind ja so viele. Der Quatschi erzählt uns ja den ganzen Tag irgendwas. Der sitzt auf unserer Schulter und labert uns den ganzen Tag voll. Und ihn immer wieder zu entlarven und zu sagen, ah ja, du warst zu einer Zeit gut für mich. Es war ein Schutzmechanismus, aber heute dienst du mir gerade einfach nicht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. No risk, no fun.
Absolut. Also da gibt es viele Beispiele, auch aus meiner Kindheit, also auch was Money Mindset zum Beispiel angeht. Ja, wir sind rumgefahren, damals in unserem, wir hatten so ein Passat, so ein Fließheck. Und mein Vater, super Autofahrer, und dann, oh, guck dir mal den Angeber da drüben an. Was denn? Ja, der hat einen Porsche. Wir waren einfach nur ein toller Porsche. Und der hat gleich Angeber. Aha, okay. Also was versteht der kleine Flo? Wenn jemand einen Porsche hat, dann ist es ein Angeber. Angeber ist blöd, darf man nicht haben, ist schlecht. Ne? Besser mal nicht so viel Geld verdienen, dass du dir auch so einen leisten könntest, weil sonst bist du ja einer von diesen Angebern und schlechten Menschen. Total. Und dann bist du ja noch sozialisiert. Bei mir, also natürlich durch die Familie, durch meine Familiengeschichte, Eltern haben sich getrennt, als ich 8 war. Auf einmal war ich der Mann im Haus. Ich war 8 Jahre. Zwei jüngere Schwestern. Und dann kriegst du von außen wieder gespiegelt, ja, Flo, toll, dass du da bist und so, hast ja schon Werkzeugkoffer und du bist jetzt ja der Mann im Haus und du hilfst der Mama. Und die ist bestimmt ganz froh, dass du da bist und dich um die Sachen kümmerst und so. Und dann habe ich mir gedacht, also ich habe ja gar nichts gedacht, sondern das ist halt so, ne? Irgendwie in dem Alter, ja, wenn die das von außen sagen, dann bin ich das. Und dann war ich dann der Mann im Haus mit 8. Also, verstehst? Mit 8.
Ja, es ist, ja.
Da habe ich mir.
Ja, die Verantwortung, die man dann übernimmt als Kind, man saugt alles auf, so ungefiltert Und das ist dann plötzlich die Wahrheit. Und selbst wenn deine Mutter das so nie vielleicht gemeint hat oder auch die anderen, ist es aber das, was bei uns als Kinder bleibt, ist halt, ich muss jetzt die Verantwortung übernehmen. Ich bin jetzt, ich bin das jetzt. Ich bin jetzt der Papa.
Total, genau.
Wo man heute als Eltern denkt, nein, auf keinen Fall. Also mein Kind ist jetzt auch 8. Und ich denke mir so, das ist ja,
Das ist vollkommen
also
krank. Also
so eine krasse, ja, es ist so eine krasse Verantwortung, aber die Menschen denken ja auch oftmals auch nicht drüber nach. Es ist Autopilot, was da manchmal aus
ja.
unseren Mündern
Und es meint
rauspurzelt.
auch keiner böse. Und
Ja.
ich fand es ja toll. Ich habe ja dann auch Lob dafür bekommen und Anerkennung und Wertschätzung, wenn ich dann was geleistet habe und diese Rolle war. Und dann war ich natürlich auch so, ja, mehr davon. Und dann bin ich tiefer in diese Rolle eingestiegen. Und aus dem Grund habe ich mich dann auch zu so einem, diesen Charakter ausgeprägt und mich zu so einer Persönlichkeit quasi in diese Richtung entwickelt. Ich weiß nicht, kennst du Bernhard Voss?
Ja.
Ja, also ich bin der komplette Psycho. Also auf seiner Erklärung.
Du erklär unseren Zuhörern einmal, wer das
Ja,
ist.
der Bernhard Voss, bei dem war ich auch mal auf dem Seminar und habe die Bücher und so gelesen. Der hat quasi auch eine Einteilung getroffen, die die Kommunikation mit Menschen leichter macht, dass man den anderen besser erkennt. Ne? Ist ja wie, keine Ahnung, Gallup Strengths Finder oder wenn du schaust, welcher Farbtyp du bist und so weiter. Das macht ja das Leben auch leichter im Team und so. Und der teilt eben ein in die Schizos, in die oralen Typen, in die Psychos, Hysteriker und Masos. Und da gehe ich jetzt gar nicht so detailliert auf jeden ein. Ich bin auf alle Fälle quasi der Psycho, hört sich jetzt krass an. Was ist damit gemeint? Das sind diese Typen, die vorwiegend Männer oder nahezu nur Männer, diese Pseudohelden, so Mama, ich rette die Welt für dich. Ja? Das sind so die Feuerwehrleute, Handwerker, ja, kriegen wir schon, passt schon, gar kein Problem.
Wir schaffen alles. Ich bin der Fels in der Brandung.
Richtig. Und das ist ja auch, diese Einteilung ist jetzt nicht gut oder schlecht. Und das passt auch. Nur, ich habe das einfach für mich dann übertrieben. Auch dieses Mindset. Einfach dieses hart sein und noch mehr zu schaffen und noch mehr zu geben. Und es hat natürlich auch was mit Selbstwert zu tun. Und Selbstliebe. Ich war nicht in der Lage, mich wirklich lieb zu haben, glaube ich. Es war von außen definiert. Wenn ich von außen Aufmerksamkeit bekommen habe, egal wo, was ich gemacht habe, also ich war sehr produktiv und sehr leistungsfähig und bereit, dann habe ich mich gut gefühlt. Und wenn ich schwitzend mit anderen am Berg stand, und es war auch im Rahmen meiner Ausbildung, und alle waren am Boden und fertig und jedem hang die Zunge bis auf die Knie. Mir ging es genauso. Ja, dann habe ich mich hingestellt und so. Und jetzt, was machen wir als nächstes? Also auch irgendwie, um zu zeigen, ja, ich bin ja noch härter irgendwie.
Ich habe keine Schwäche.
Genau, weil bei mir geht ja noch ganz viel. Und das stimmt auch. Also wenn man schaut in der Trainingslehre, wenn es um Muskelaufbau und so weiter geht, es geht auch noch mehr. Ne? Und da ist es positiv, wenn du sagst, okay, das darfst du jetzt ignorieren, sofern deine Gelenke und Sehnen und so weiter fein sind, Herz-Kreislauf, da darfst du jetzt mal über den Punkt hinausgehen, weil das bringt dann Wachstum. Da ist es gut. Aber es ist eben, die Weisheit liegt darin, den Unterschied zu erkennen, dass dieser Mechanismus nicht in allen Lebensbereichen gilt. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, den du vorhin gesagt hattest, mit deinem Bekannten, der eine harte Diagnose bekommen hat und trotzdem so weitermacht. Und der es noch nicht verstanden hat. Der würde es wahrscheinlich bei anderen erkennen. Ja, und sagen, hey, jetzt fahr mal runter. Was glaubst du denn? Wofür bist du denn da auf dieser Welt? Es ist doch ohnehin so, dass wenn du es bis 60 überlebst, ja, dass du dann mit 60 körperlich so weit am Arsch bist, dass du von deiner ganzen Kohle, die du jetzt hast, eigentlich, dass du nur noch schaust, dass es dir dann ein bisschen besser geht. Aber du bist nicht derjenige, der mit 60 auf den Gipfel hochgeht. So am bestenfalls sitzt du dann unten, nicht im Bus, sondern im Privatshuttle, ja, weil du die Kohle hast und dann schaust du aber hoch und denkst dir, ah, da oben ist die Luft bestimmt auch sehr schön und die Aussicht. Aber du schaffst es nicht mehr hoch, weil du nicht auf dich geachtet hast.
Ja.
Ja.
Und sag mal, wie ist denn im Moment deine Diagnose? Weil du hast ja vorhin gesagt, dass du dich gegen die Chemo
Ja.
entschieden hast. Ist das alles dann gut? Also du sitzt hier ja heute. Ist alles gut gegangen? Bist du heute krebsfrei oder was ist im Moment der Status für
Der
dich?
Status ist ja, du bist 5 Jahre in der Nachsorge und die ersten 2 Jahre ist es sehr, sehr dicht getaktet, dass du monatlich oder vierteljährlich deine Blutchecks, den Ultraschall, MRT, CT, weil der Krebs ja schon, der ist gut heilbar, aber er neigt zur Metastasierung in der Lunge, im Gehirn oder an der Aorta. Und da wird immer hingeguckt, okay, ist da was? Ne? Und auch natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn du in einem Hoden Krebs hattest, dass dann der zweite auch irgendwann positiv ist, ist halt relativ hoch. Und das ist bei mir aber alles negativ. Also soweit gut. Und Blutwerte sind auch gut. Die werden dann immer, die werden die Krebsmarker einfach angeschaut und gecheckt. Und es hat sich sogar mein Testowert wieder normalisiert. Ja,
Testosteron
genau.
für
Ja, genau. Testosteron
ja.
ist im Übrigen auch so ein Thema, das die wenigsten auf dem Schirm haben, auch die wenigsten Männer, weil die Produktion von Testosteron, die geht wie die Muskulatur ab einem gewissen Alter einfach nach unten. Du produzierst weniger, bist deswegen auch weniger wach und leistungsfähig. Und da muss man eben schauen, bist du da quasi noch im Normbereich oder bist du schon deutlich drunter? Das kann auch sein. Also wenn du eigentlich auf dich achtest und nicht dieser Burnout-Typ bist, aber trotzdem, es fehlt dir richtig was. Und machst eigentlich nahezu alles und dir fehlt dieses Hormon, das sollte man sich anschauen lassen. Das kannst du einfach mal sagen, beim Hausarzt oder so noch Testosteron checken lassen, würde ich jedem Mann empfehlen, einfach mal zu gucken, wo er da steht. Ja.
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 Flo, das war so ein schönes Gespräch. Was würdest du als Abschlusssatz, was würdest du dem 20-jährigen Flo, was würdest du dem für einen Tipp geben, aus dem Herzen heraus, als der erwachsene Mann und Vater und Ehemann, der du heute bist, mit all den Erfahrungen, die du bisher gesammelt hast im Leben und Einschnitte so im Leben?
Naja, das ist für mich schon emotional, weil ich war ja in dem Alter auf so einem Scheideweg. Also bei der Entscheidung, welchen beruflichen Weg ich einschlage, haben wir auch wieder meine klassischen Muster eine Rolle gespielt. Und mir hat ja Sport und Bewegung und das Drumherum, auch die Fitnessindustrie und so, auch immer, das hat mich. Seitdem ich 14 bin, bin ich auch in ein Studio gegangen. Und mich hat das Thema Sport- und Fitnessökonomie wahnsinnig interessiert. Da hätte ich studieren müssen oder können. Und ich hätte aber wahrscheinlich Unterstützung gebraucht, also auch monetäre Art. Und das konnte ich mir nicht richtig vorstellen, wie das funktioniert, weil es war jetzt auch so, dass es bei uns zu Hause einfach übersichtlich war. Und ich dachte mir, bei meinen Schwestern, die werden mit Sicherheit Unterstützung brauchen. Und wenn ich das jetzt mache, dann nehme ich denen ja vielleicht die Chance, deren Weg zu gehen. Und ach, und außerdem, ich habe da so einen Jobtest gemacht und Polizei ist ein sicherer Beruf und so weiter. Und da kannst du ja auch kriegst ja von Anfang an Geld, eine Ausbildung und so. Und dann habe ich das weggedrängt und gesagt, dann werde ich Polizist. So. Und ich würde mir heute sagen, mach das. Es wird alles gut, du schaffst es. Hab Vertrauen, das wird. Und es kommt auch immer alles zum richtigen Zeitpunkt. Du musst nicht immer 100% sicher sein und den Riesenpuffer auch auf dem Konto haben. Das Leben führt dich. Und das ist dein Weg und den musst du jetzt gehen, wenn du den Impuls hast.
Und weil so das Schönste ist, dass ich dir jetzt gegenüber sitze und du deine Emotionen zeigst, weil das ist ja genau das, was wir alle haben und dass Männern das so abtrainiert worden ist in ihrem Leben. Deswegen, ja,
Übersprungshandlungen.
danke für. Nee, und das musst du gar nicht bewerten, sondern das ist einfach total schön, dass du deine Gefühle gerade zeigen
Ja.
kannst. Das ist voll die Stärke, ehrlich gesagt.
Ja, und ich verurteile mich auch gar nicht mehr dafür, ja? Sondern nehme es auch so wahr. Ja, nee, eigentlich ganz, bin noch nicht 100% fein damit. Aber ich denke mir, es ist für andere noch wichtiger zu sehen, oh, guck mal, wie der sich zeigen kann. Ja, um dir einfach zu sehen, ja, passiert auch nichts. Und das ist auch okay. Es ist okay, für einen Mann mal zu weinen und Schwäche zu zeigen. Und tatsächlich das anderen zeigen zu dürfen, gibt mir wieder Kraft und den Mut. Ja? Also das ist auch so ein bisschen Purpose quasi. Sonst, ich kann es noch gar nicht so 100% für mich annehmen. Ne? Ich komme mir gerade selber wieder auf die Schliche. aber ich bin auf dem Weg und der ist gut.
Ja, wir sind alle auf dem Weg. Wir sind ja alle. Der Weg ist unser ganzes
Ja.
Leben lang. Also es gibt immer wieder irgendwelche Momente. Es zeigt sich immer nur in einer anderen Verkleidung, das, wo wir halt hingucken dürfen. Und ich finde immer wieder, es ist halt sicher. Also ich glaube, das immer wieder zu erkennen, es ist sicher, dass ich weinen darf. Es ist sicher, schwach zu sein. Es ist, weil ist auch gar nicht, was ist, definiere schwach, definiere stark. Und jeder definiert das ja anders. Und wenn wir aber anfangen, auch Gefühle anzunehmen, alle Gefühle, ne? Also von der Angst bis zum Scham, bis zur Schuld, bis zur Trauer, bis zur Wut, über die Freude und die Begeisterung. Es ist ja alles. Wir sind ja alle ein Potpourri. Wir haben die männliche Seite, wir haben die weibliche Seite. Aber wenn wir irgendwas wie so ein Kellerkind verschließen, nee, die Trauer, die verschließen wir mal lieber. Also die Trauer ist das, warum ich Luftnot hatte vor 4 Jahren. Ich habe nicht getrauert über meine Mutter. Ich war gerade schwanger oder beziehungsweise hatte dann ja meinen ersten Sohn. Nach 6 Wochen ist meine Mutter gestorben und ich war im siebten Himmel mit meinem Kind. Aber trotzdem war da ja auch die Trauer. Aber die habe ich mir ja gar nicht zugestanden, weil ich als Kind auch, genau wie du gelernt habe als Scheidungskind, sei stark, sei verantwortlich für die Gefühle von allen anderen. Das kickt bei mir immer so extrem rein und immer wieder zu sehen, ja, nee, ich bin für mich verantwortlich und natürlich auch für meine Kinder, aber in erster Linie erstmal für mich. Und das hat sehr viel auch bei mir geholfen, einfach mal immer wieder zu trauern und immer wieder traurig zu sein. Ich weine ständig und das aber auch als eine Stärke zu sehen und was Positives, weil alles, was fließt, kann zur Heilung werden. Ich finde, jede Träne ist für uns ein Stück Heilung.
Ja, absolut. Und ich habe gerade dieses technische Bild von dem Überdruckventil in mir drin gehabt und bin mir dabei wieder bewusst geworden, dass für mich auch so das quasi immer noch normal ist, so ein gewisses Maß an Druck auszuhalten. Und das ist auch wichtig. Also das darf man nicht komplett ignorieren. Also du brauchst ein Ventil. Die Frage ist nur, wie ist es eingestellt? Also ist es so kurz vorm Platzen, dass es dann mal eine Träne schafft? Oder sagst du, du erlaubst dir, das ist jetzt halt so ein Bereich, der sich für Körper, Geist und Seele wirklich gut anfühlt. Und Ich glaube, die meisten Männer, die haben ihr inneres Überdruckventil halt schon nochmal, die ziehen es an und dann noch ein bisschen. Ja, so zur Sicherheit. Man hat die Option schon, dass man mal weint und so, ja, macht man, wenn keiner hinsieht und wenn es ganz sicher ist. Nur läuft dann, setzt du dich vielleicht als Mann auch der Gefahr aus, dass dieses Überdruckventil einrostet und es gar nicht mehr aufgeht, wenn es wirklich wichtig wäre. Und dann hast du diesen Druck in dir drinnen und er sucht einen anderen Weg. Ja.
Ja, das ist, ja, deswegen lass uns das Ventil aufdrehen und alle eine Runde. Ja, das ist, ich finde, das ist, bei Frauen ist es ja ganz oft die Wut, dass die sich sagen, nee, ich bin nicht wütend und so eine Tiefe und du als Externer spürst, oh, Halleluja, da ist so viel Wut, Halleluja. Das heißt, ich finde, es ist so ein wunderschöner Abschluss. Lass uns alle Gefühle da sein lassen, lass sie durch uns durchfließen, weil es genau das ist, was alle Menschen auch berührt und uns selber auch ein Stück weit mehr in unseren Heilungsprozess bringt. Deswegen, ich danke dir sehr für dieses wirklich super schöne und ganz private Gespräch. Das hat bestimmt sehr vielen Menschen auch erstens berührt und weitergebracht und viele Momente des Nachdenkens. Und also ich fand, das war ein wirklich sehr schönes Gespräch, Flo. Vielen Dank.
Ja, danke. Ich habe jetzt, eigentlich habe ich mir gedacht, ich erfahre mehr von dir.
Dann machen wir beim nächsten
Ja.
Mal. Ich habe ja schon 74 Folgen.
Also, ja.
Da ist so viel Vanessa.
Also, ich danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, dass ich wieder mir selbst ein bisschen zuhöre. Weil. Das ist auch so ein schlauer Spruch, den jeder irgendwie weiß. Das, was du zu anderen oder über andere sagst, das sagst du ja zu dir oder über dich. Und das ist mir tatsächlich heute in unserem Gespräch oder als ich reden durfte, da sind mir wieder so ein paar Punkte noch klarer, noch schärfer geworden, dass ich mir sage, ja, genau.
Sehr schön. Ihr Lieben, bis demnächst. Tschüss.